Psychoneurologie ist ein, abgekürzt PNI, ist ein moderner Wissenschaftszweig der Psychosomatik, ein Forschungszweig, der sehr erfolgreich in den letzten 40 Jahren die Brücke bildet zwischen psychischen Faktoren, psychosozialen Faktoren, also Beziehungserleben, und auf der anderen Seite Immunaktivität. Plus die Verbindungswege, die zwischen Gehirnaktivität, Psyche, psychischer Aktivität und Immunaktivität vermittelnd wirksam sind. Das sind Hormone, das sind Neurotransmitter, Nerven, also Fasern, Stresssystem nennen wir das. Es geht auf jeden Fall immer in Richtung neuer Erkenntnis, auch in der Psychoneurologie, gar keine Frage. Ein wesentliches neues Thema, wenn man das so sagen will, ist die epigenetische Forschung, die jetzt direkt mit der Psychoneurologie auf Tuchfühlung geht. Wir wissen, dass genetische Aktivität offensichtlich nicht nur einen mechanistischen Aspekt hat, sondern über epigenetische Markierungen von Gensequenzen verschiedene Genexpressionsmuster möglich sind. Und diese Markierungen sind wiederum stark abhängig von Außenweltfaktoren, von psychosozialen Situationen, von Stressoren, von Traumatisierungen, die Menschen erleben, sodass das Stresssystem in seiner Aktivität epigenetisch modifiziert wird durch traumatische Erfahrungen und damit einen langfristigen Effekt hat, der sogar nicht nur ein Leben betrifft, sondern das Vorleben, also die Generation davor und auch danach beeinflusst, Generationen danach beeinflussen kann. Also das ist ein ganz wichtiger Erkenntnis der letzten, sag ich mal, 30, 40 Jahre, vor allem aus Grundlagendisziplinen, ja, also Neurologie, Endokrinologie, Immunologie, die zunehmend herausgefunden haben, dass diese einzelnen Systeme, Immunsystem, Hormonsystem, Nervensystem, nicht unabhängig voneinander funktionieren, nur unabhängig voneinander funktionieren, sondern in starker Vernetzung zueinander stehen. Das heißt, wenn ein Immunsystem einen Botenstoff bildet und freisetzt, zum Beispiel ein Zytokin, ein wasserlösliches Protein, dann wird dieses Protein nicht nur andere Immunzellen erreichen und dort Rezeptoren aktivieren, sondern es wird auch Nervenzellen erreichen, die ebenfalls Zytokinrezeptoren an ihrer Oberfläche exprimieren und diese Wirkung sozusagen im Nervensystem dann deutlich wird. Also Zytokinaktivität, die eigentlich von der Immunologie herkommt, hat enorme Wirksamkeit im Nervensystem. Ich denke da an Sickness Behavior, also das Erleben und Verhalten bei Krankheit. Krankheit ist zutiefst natürlich verbunden mit immunologischer Aktivität, und wenn ein Entzündungsprozess im Organismus ist, aufgrund von Infektionen oder Wundheilungen oder anderen Aspekten, auch Krebserkrankungen natürlich, dann schütten diese Immunzellen im Entzündungsprozess sehr viel Zytokine aus, sogenannte proinflammatorische Zytokine, die Blut-Hirn-Schranke überqueren. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie aus dem Blut die Zytokine ins Gehirn übertreten und dort Effekte setzen, so dass wir in unserer Persönlichkeit verändert sind, wenn wir krank sind. Müssen wir sein? Wir müssen müde sein, erschöpft sein. Es muss auch die soziale Aktivität eingeschränkt werden, weil die sehr energieaufwendig ist und wir die Energie nun brauchen, um diesen Krankheitsprozess positiv zu lancieren. Also das heißt, das Immunsystem ist ein fantastisches Strategieorgan, das mit dem Nervensystem und mit der Psyche kommuniziert, damit wir den Selbstheilungsprozess vorantreiben können. Konditionierung ist ein Begriff aus der Verhaltenstherapie oder Verhaltenswissenschaft. Ja, gar keine Frage, das ist einer der konsistentesten Ergebnisse der Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie. Wenn man so diese beiden Begriffe verbindet, dann ist die Konditionierung mit Sicherheit eine segensreiche Geschichte, weil man zeigen konnte, dass das Immunsystem konditionierbar ist. Es gibt ein sehr interessantes Experiment, das ich in dem Zusammenhang berichten kann. Eine Arbeitsgruppe aus Dresden, Angelika Buske-Kirschbaum, hat vor vielen Jahren ein wegweisendes Experiment gemacht mit Medizinstudenten und hat, wir kennen das alle, dieses Konditionierungsparadigma von Pavlov. Also man gibt einem Hund ein Futter und man sieht, dass das ist ein unkonditionierter Reiz und es wird eine unkonditionierte Reaktion stattfinden. Das heißt, der Hund wird einen Speichelfluss produzieren. Das ist ein Reflex, ein physiologischer physiologische Reflex, den wird es immer geben. Wenn man nun dieses Futter kombiniert, assoziiert mit einem konditionierten Reiz, nämlich mit einem Glockenton, dann wird nach einigen Lerndurchgängen, relativ schnell, der Hund bereits beim Glockenton einen Speichelfluss produzieren und wir sozusagen aus einer unkonditionierten Reaktion eine konditionierte Reaktion machen. Und das Gleiche können wir bei Medizinstudenten mit seinem Immunsystem machen, wenn wir ihm ein Brausebonbon geben. Also zunächst einmal eine Adrenalininjektion, von der wir wissen, sie wird die natürliche Killerzellaktivität im Körper dieses Medizinstudenten aktivieren. Die Zellen werden vermehrt auftreten und in ihrer Funktion kräftiger sein. Das macht Adrenalin mit diesen Zellen. Wenn man nun nach mehrmaligen Lernvorgängen immer wieder ein Brausebonbon koppelt mit der Adrenalininjektion, dann wird am Ende nach 5 Tagen, wie Angelika Buske-Pörschmann zeigen konnte, das Brausebonbon allein reichen, um die natürliche Killerzellaktivität im Organismus der Medizinstudenten ansteigen zu lassen. Und das ist natürlich wie ein Zauber. Das könnte man auch zur Esoterik zählen, wenn es nicht so wunderbar empirisch belegt worden ist, dass hier ein Konditionierungsvorgang stattgefunden hat, das Immunsystem lernt, die Assoziation zwischen Adrenalin und Brausebonbon und reagiert am Ende nur mehr auf das Brausebonbon. Die Ärzte haben sich nicht dafür interessiert, was die Psyche macht und die Psychologen oder Psychotherapeuten haben sich auch nicht besonders interessiert, was im Körper stattfindet. Also Dualismus eigentlich von beiden Seiten. Und jetzt wachsen die Dinge zusammen und jetzt geht es in die Richtung, dass wir auch akzeptieren in der Medizin, dass wir ohne die psychologischen und psychosozialen Umstände in den Biografien unserer Patienten, ohne das Wissen und Verständnis dieser individuellen Biografie eigentlich keine wirklich funktionierende und hilfreiche Medizin schaffen. Es gibt einen materiellen Grund, einen stofflichen Grund für eine Entzündung und es gibt offensichtlich auch einen Stressor, also einen immateriellen, nicht der Stressor sind sie alle. Also wir haben den stofflichen Stressor, das wäre in dem Fall das Virus, Bakterium oder eine Sonneneinstrahlung, ja, also einen stofflichen Aspekt, der das Stresssystem in uns, das aus der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse besteht und aus dem Sympathikus, dem vegetativen Nervensystem, dem autonomen Nervensystem besteht, also diese zwei großen Konzepte der Biomedizin sind die Vermittler zwischen Gehirn und Immunsystem. Und dieses Stresssystem reagiert auf stoffliche Reize, also in Anpassung an stoffliche Anpassungsnotwendigkeiten, sehr vergleichbar, wie in Anpassung auf immaterielle, nichtstoffliche Begebenheiten, wie zum Beispiel psychosoziale Stressoren oder eben auch sogenannte oder oftmals als esoterisch verschriene therapeutische Berührungen, die natürlich einen Außenreiz darstellen, an die sich ein Individuum anpasst und damit ein Effekt gesetzt wird, der über das Stresssystem ins Immunsystem transferiert wird. Also das heißt, diese Verbindungen existieren und das Stresssystem macht mehr oder weniger keinen Unterschied, ob es stofflich ist oder nicht stofflich. Nur unsere Medizin macht sie leider, indem sie hauptsächlich die stofflichen Strukturen materialisiert, mechanistisch annimmt und weniger auf die nichtstofflichen Bezug nimmt, die meines Erachtens die weitaus gefährlicheren wahrscheinlich sind. Bei den akuten Erkrankungen oder bei den akuten Problemen, zum Beispiel Unfällen oder auch schweren Sepsiszuständen oder was auch immer, wo also eine Maschinenmedizin sofort nötig ist, um überhaupt Leben zu erhalten. Da bin ich überzeugt davon, können wir auch sehr froh sein darüber, dass die Medizin in den letzten Jahren mit den technischen Fortschritten, die wir weltweit haben, auch mithalten konnte und das benutzen konnte für eine technische Erweiterung auch des medizinischen Spektrums. Also hier eine segensreiche Medizin, die aber dort versagen muss und für meine Begriffe desaströs sich bewegt, wenn es um chronische Erkrankungen geht, die in Lebenskontexte eingebettet sind, von denen wir wissen aus der Psychoneurologie, dass sie sehr stark durch psychische und psychosoziale Faktoren ja entstehen, also in Entstehensprozessen eingewoben sind, aber eben auch aufrechterhalten werden und Heilungsprozesse. Eine Biomedizin kann nicht heilen. Ja, also das ist ein völlig falscher Zugang. Heilung geschieht durch einen Selbst oder in Beziehung. Ich will auch nicht von Selbstheilung sprechen, sondern von Beziehungsheilung, die für meine Begriffe sehr stark von einer neuen erweiterten Medizin ausgehen muss. Der Arzt also sehr viel mehr über psychosoziale Interventionen Bescheid wissen muss und auch individuelle Biografien entsprechend verstehen muss und auch das Rüstzeug dazu auch im Studium erlangen sollte, um individuelle Biografien zu verstehen und auch die Kraft krankmachender Konflikte zu verstehen und entsprechend, wenn nicht zu behandeln, weil das, denke ich, sollen dann die Psychotherapeuten tun, aber zumindest zu diagnostizieren und dann es fachgerecht zu vermitteln.